Anlässlich der Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien wollen wir uns heute mit der Glücksspielsucht beschäftigen. Ich spreche darüber heute mit Frau Höhne und Herr Sparlinger von Sucht Hamburg. Welche Rolle spielt Glücksspiel denn in unserer aktuellen Gesellschaft?
Ja, also man kann davon ausgehen, dass die meisten von uns Erfahrungen haben mit Glücksspielen. Wenn Sie mal selber überlegen, dass Sie vielleicht schon mal an einer Lotterie teilgenommen haben oder mal ein Rubbellos gelöst haben. Das sind so die häufigsten Berührungspunkte tatsächlich mit dem Thema Glücksspiel. Und dann gibt es eine Personengruppe, die auch andere Glücksspiele spielt, die, Sie sagten es eben schon, in die Spielhalle gehen oder in die Spielbank, wobei die ja momentan geschlossen sind. Das verändert tatsächlich die Gesamtlage momentan. Spielbanken und Spielhallen sind aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen geschlossen. Wir verbringen alle viel mehr Zeit zu Hause und das bedeutet für Menschen, die regelmäßig an diese Spielorte gegangen sind, dass sie erst einmal eine erzwungene Spielpause haben. Auf der einen Seite, was positiv sein kann, weil sie sich dann besinnen und möglicherweise etwas verändern an ihrem Spielverhalten. Es kann aber auch in die ganz andere Richtung gehen, nämlich, dass sie ihren Computer anmachen und Glücksspiele im Internet suchen und eventuell auch auf sie gestoßen werden über Glücksspielwerbung und sie dann auf ein anderes sehr riskantes Glücksspiel wechseln. Das ist so momentan so, würde ich sagen, so die Besonderheit in der gesellschaftlichen Lage, in der wir jetzt gerade aktuell sind.
Wie sieht denn so ein typischer Suchtverlauf aus? Also was macht am Ende dann tatsächlich süchtig?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Interessant ist, finde ich, der Einstieg häufig. Es gibt da ein ganz bekanntes Zitat, was, wie ich finde, das gut klar macht, wie der Einstieg häufig ist. Und das lautet, mein Pech war, dass ich am Anfang gewonnen habe. Das bedeutet, jemand spielt erstmalig und hat entweder einen größeren Gewinn, über den er oder sie sich freut und hat vielleicht auch noch eine neue soziale Gruppe, mit der er sich oder sie sich da gut versteht, ne? Und dann kann man sich ja vielleicht vorstellen in der Spielhalle oder in der Spielbank. Also es ist erstmal etwas Positives, was passiert. Das Spielen wird mit positiven Gefühlen gekoppelt. Und dann muss man aufpassen, dass man da möglichst frühzeitig den Stopp setzt, weil nach einer Zeit kann sich so ein Gewöhnungsstadium einstellen. Das heißt, man verspielt immer mehr, man greift eventuell auf Geld zurück, was man sich leiht von Freunden. Man verheimlicht irgendwann das Spielen, weil irgendwann häufen sich ja auch die Schulden auf. Und dann kommt was dazu, was tatsächlich wirklich spezifisch ist für diese Sucht und sich unterscheidet von anderen Süchten, nämlich, dass man Verlusten hinterherjagt. Das heißt, sie haben Spielschulden und erhoffen sich, dass sie mit dem nächsten Einsatz diese Spielschulden wieder wettmachen und dann wieder auf Null sind sozusagen. Und das kann man sich vorstellen wie ein Beschleuniger der Suchtentwicklung, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man gewinnt, ja eher gering ist. Das heißt, die Schulden werden noch höher und dann wird dieses Hinterherjagen, das, was wir Chasing nennen, noch ausgeprägter. Und ja, es kann irgendwann in so ein Stadium dann auch münden, das nennen wir dann Suchtstadium oder Verzweiflungsstadium, wo das Spielen tatsächlich das Leben beherrscht. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf vieles, ne? Also die beruflichen Beziehungen werden gefährdet, weil es wichtiger ist, in die Spielhalle zu gehen und man es nicht mehr so genau nimmt, rechtzeitig wieder zurückzukommen an den Arbeitsplatz. Die familiären Beziehungen werden gefährdet, dadurch, dass man sehr häufig abwesend ist, dass man an die Geldreserven der Familien geht, dass man das Sparbuch der Tochter auflöst, sage ich jetzt mal, oder die Kreditkarte der Frau benutzt, um Sachen zu besorgen, die man dann im Pfandhaus verkauft. Also dann ist man schon in einem richtigen Verzweiflungs- und Suchtstadium. Und diese Entwicklung, die vollzieht sich unmerklich häufig für die Personen, die es betrifft.
Wie wirkt sich die Glücksspielsucht denn auch dann auf das soziale Umfeld, die Angehörigen und vor allem auf die Kinder aus?
Ja, mein Kollege hatte ja eben schon angesprochen, dass das Thema Verheimlichen eine große Rolle spielt, Verschuldung. Und damit sind natürlich also die Glücksspielbetroffenen oder vielleicht auch schon eine Abhängigkeit entwickelt haben, sind natürlich häufig auch Familienväter oder Familienmütter, haben Kinder, leben in Beziehungen. Insofern ist das Thema Verschuldung ein großes Thema. Also, dass die Kinder halt auch, wenn Kinder da sind, davon betroffen sind, dass nicht so viel Geld in der Familie da ist, dass das Geld für anderes ausgegeben wird, dass, wie mein Kollege schon sagte, vielleicht auch heimlich an die Spardose des Kindes gegangen wird. Und diese Lügen, dieses Verheimlichen geht natürlich mit einem unheimlichen Vertrauensverlust einher, dass man nicht mehr weiß, was kann man derjenigen eigentlich glauben von dem, was sie sagt, weil man schon negative Erfahrungen gemacht hat. Dann bedeutet es für die Kinder natürlich häufig auch, wenn Papa oder Mama vielleicht in die Spielhalle geht, dass sie eben zu Hause oft nicht da sind, dass sie auch stundenlang, vielleicht auch die ganze Nacht nicht da sind, dass gemeinsame familiäre Aktivitäten vernachlässigt werden, dass Papa oder Mama sich verändert, sie gereizt sind, kein Interesse mehr haben an gemeinsamen Familienaktivitäten, weil sie immer so eher daran denken, wann kann ich das nächste Mal wieder spielen oder wo bekomme ich das Geld her, um wieder spielen zu können. Und häufig sind natürlich auch Streitigkeiten in der Familie da. Die Kinder bekommen vielleicht am Anfang nicht unbedingt immer so mit, worum geht es da eigentlich? Sie merken nur, Mama und Papa streiten sich ziemlich viel. Und ja, also dass dieses Verlusterleben bei den Kindern ist halt sehr, sehr stark. Also sowohl was das Finanzielle anbelangt, das Vertrauen und eben auch die Sicherheit, die man ja eigentlich den Bezugspersonen gegenüber aufbringen sollen könnte, dass das halt mehr und mehr verloren geht. Genau, und da es ja auch eine Suchterkrankung ist, die jetzt nicht so mit körperlichen Symptomen eigentlich einhergeht, wie man das vielleicht bei einem starken Rausch erlebt oder auch eben negative Folgen von Suchtmittelabhängigkeit, als verschiedenste Substanzen, das ist es natürlich auch länger vielleicht geheim zu halten vor den Kindern. Also man sieht das denjenigen nicht unbedingt so an.
Wie kann Kindern aus spielsüchtigen Familien denn auch kurzfristig oder auch langfristig geholfen werden? Welchen Rat würden Sie, Frau Höhne, da den Kindern mitgeben?
Ja, für die Kinder ist es natürlich immer wichtig, dass sie eine Vertrauensperson haben, an die sie sich wenden können und dass da auch genau hingeschaut wird, ne? Wenn ein Kind sich öffnen möchte, ohne jetzt in das Kind zu dringen, dass man einem signalisiert, man ist ansprechbar und das auch ernst nimmt, die Sorgen der Kinder. Also das ist halt eine Möglichkeit, so für die Kinder da zu sein. Also diese wichtige Vertrauensperson eben auch außerhalb der Familie, aber natürlich auch der andere Elternteil, der vielleicht nicht davon betroffen ist, dass der ansprechbar ist nach wie vor und Sicherheit vermittelt für die Kinder.
Und welchen Rat würden Sie, Herr Sparlinger, den Betroffenen mitgeben?
Auf jeden Fall den Rat, sich an das Hilfesystem zu wenden, wenn man merkt, dass man das Spielverhalten, dass man das nicht mehr unter seiner Kontrolle hat. Das ist natürlich momentan auch in gewisser Weise erschwert, der Zugang, also zumindest so der physische Zugang. Es gibt aber in den Beratungsstellen auch immer ein sehr gutes telefonisches oder digitales Angebot, was man nutzen kann. Also jetzt tatsächlich die Zeit der Pandemie zu nutzen, auch mal Bilanz zu ziehen, was hat mir das Spielen eigentlich in der Vergangenheit gebracht und auch einen Blick nach vorne zu richten. Was wäre denn jetzt, wenn ich so weiterspielen würde, wie ich das in den letzten Jahren gemacht habe? Wie sieht mein Leben dann aus in ein paar Jahren? Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt umsteuere, wenn ich jetzt die Gelegenheit nutze, etwas zu verändern, auszusteigen aus dem Spielen und das am besten mit professioneller Hilfe und oder mit Hilfe durch Personen, die auch von Spielproblemen betroffen sind. Damit meine ich die Selbsthilfe. Das ist eine Gelegenheit jetzt, die man ergreifen kann, um tatsächlich etwas zu verändern. Und da hilft es, wenn man im Internet einmal schaut, in Verzeichnissen von den Suchtberatungsstellen und dann eine ausfindig macht und dann schaut, wie sind da jetzt momentan gerade die Zugangswege? Wie kann ich die telefonisch erreichen? Was für persönliche Angebote gibt es da momentan? Und das dann tatsächlich auch zu nutzen. Also das wäre mein Aufruf sozusagen an die Personen, die das betrifft.
Abschließend noch einmal die Frage, was bräuchte es Ihrer Meinung nach, um präventiv auch gegen Spielsucht vorgehen zu können?
Ja, also wir setzen ja ganz stark auf Information, ne, dass Menschen einfach Bescheid wissen, wie bestimmte Glücksspiele funktionieren. Also wenn ein Glücksspiel beispielsweise, also ein Spiel ganz schnell von einem Ereignis, also das Ereignis ganz schnell auf das Spiel folgt, also beispielsweise bei einem Automatenspiel, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das eine Spielart ist, die einen starken So-Charakter ausüben kann. Darüber sollten Menschen Bescheid wissen. Ganz im Unterschied beispielsweise zu Lotto, wo sie spielen und dann erstmal mehrere Tage haben, um sich abzukühlen und dann kriegen sie irgendwann ein Ergebnis. Und deshalb ist ein Lotto ein weniger riskantes Glücksspiel als beispielsweise das Automatenspiel. Das sollten Menschen wissen und sie sollten auch wissen, wie sie gelockt werden sollen, nämlich mit dem Versprechen auf Gratisspiele oder einen Willkommensbonus. Und dann möglichst gar nicht erst drauf zu klicken. Denn wenn man erst mal angefangen hatte, wird es schwerer auszusteigen. Also das ist das, was wir so aus der Prävention wissen. Also möglichst frühzeitig Möglichkeiten geben, das Spielverhalten zu erkennen und umzusteuern und Bescheid zu wissen.
Ja, und sein eigenes Spielverhalten auch mal zu testen. Ne? Also bin ich da gefährdet? Wir haben ja da mit automatisch verloren, automatisch-verloren.de auch ein Portal, wo man so einen Selbsttest durchführen kann und auch weiterführende Informationen bekommt. Also ich glaube, Aufklärung spielt eine ganz, ganz große Rolle, ne? Um einfach auch immer wieder deutlich zu machen, es hängt vom Zufall ab. Ne? Es ist nicht das eigene Vermögen, dass der Automat mir da jetzt gerade mal 3 Euro ausspuckt, sondern das ist halt, aber insgesamt am Ende eines Tages verdient eigentlich immer nur der Automat oder der das betreibt.